da kommt alles. So, Keith, herzlich willkommen.
Danke.
Heißt du wirklich Keith?
Ja, ist auch so eine komische Geschichte. Ich bin in England geboren.
Okay.
Aber meine Eltern sind Brasilianer. So, dann, die haben da 4 Jahre gewohnt.
Mhm.
Und als ich so ungefähr 4 war, oder fast 4, 3, dann sind die Zug nach Brasilien geflogen. Und dann bin ich in Brasilien aufgewachsen. Dann, ja, und 2001, dann bin ich hier gekommen.
Okay. Also, du würdest aber sagen, du bist Brasilianer.
Ja.
Fühlst du dich am meisten?
Ja, na klar. Na klar.
Ja.
Also ist vom Babyzeit ja, habe ich keine Erinnerung.
Nee, das in England. Gut. Ist auch nicht so spannend, England. Was ist denn spannend in England? Okay. Und wo in Brasilien hast du denn?
Rio de Janeiro. Ja.
Und der Max hat mir nämlich schon ein wenig gesagt, du kennst, da vielleicht kann man damit schon mal anfangen, du bist da nicht in ein Villa-Gegend mit nur Mauern und so aufgewachsen, sondern eher schon richtig in Rio.
Also Brasilien ist riesig, ne? Und auch in Rio, ich glaube von, also Rio ist es auch eine riesige Stadt. Und ich habe in einer, also Favela gewohnt,
ja.
Das heißt Caiu Favela, so von Cachonusse, ne? So Caiu Favela. Und es ist im Zentrum.
Okay.
Da habe ich aufgewachsen.
Also ein echter Favela. Das heißt, jetzt mal für unsere weiße Holländer, Deutscher, Leute, die nicht so viel erleben, das ist eine andere Welt als wir.
Ja, also ich habe es nicht komplett, also Favela, die haben auch Ebene. Ne?
Mhm.
Die Sache ist, ich habe in einem Gebäude, die auch in dieser Favela war. Ne, aber es war eigentlich ein ganz normales Gebäude, ne, und die Favela war herum. Ne, aber das war eine Community.
Mhm.
Ne, und kann ich sagen, dass das zu dem Favela auch gehört, weil es war keine ganz einfachen Häuser, wie meistens so in der Favela sind. Sonst waren 3 Gebäude. Aber die waren so da mittendrin. Ja, eigentlich, was wir erlebt haben die ganze Zeit, war auch irgendwie, was man in einer Favela auch erlebt. Ne?
Ja, so wie?
Sagen, so wie Schießerei,
okay.
Ne, Banditen, Drogen, Leute, die sterben,
ja.
Neben dir, vor dir.
Okay.
Ne, wow. Ganz normal von einer riesigen Stadt Armutsproblem.
Mhm. Und also das sind für uns ja Sachen, die man nur aus dem Fernsehen erkennt,
mhm.
Wo man denkt, okay, es gibt wirklich diese Orte. Du hast da gewohnt von, also als du.
Ja, so von aus Kind bis, ich glaube, bis 16.
Mhm.
16, ja, bis 16 oder 17 ungefähr. Und dann nachher haben meine Eltern zu einem anderen Stadtteil umgezogen. Ja, da hatten die ein bisschen mehr Geld, ja, dann ja, sind wir umgezogen.
Okay.
Aber so meine komplette Jugendheit bis. Ja, bis 17, da war ich.
Hast du da verbracht?
Genau. Ich hatte ein Haus, das war ein bisschen weit entfernt, so von der Stadt. Dann komme ich in einen Tag, mein Tor war auf.
Okay.
Und ich dachte, okay, ich habe mein Tor nicht aufgelassen. Ne? So aus dem Auto ausgestiegen, ich wollte ein paar Sachen so zu dieses Haus so hinbringen. Dann Tor aufgemacht. Dann war alles komplett zerstört, so Fenster kaputt. Ne, alles, die haben alles von meinem Haus geklaut. Ne, alles, das habe ich gesehen, das kann nicht sein. In einem Ort, wo eigentlich ein Security gibt, wo alles gibt, wo Nachbarn da sind. Dann war ich da, komme ich in die Mitte von meinem Raum, meine Kleidung. ne, und meine Unterhose, so in der Mitte von dem Wohnzimmer war eine Kacke. Ne, und dann hatte ich, ey, das kann nicht sein, die Person, die raubt mich, macht so hier alles kaputt, lass gar nicht, ne, und die Kacke in meinem Wohnzimmer. Ne. Habe ich den Polizei angerufen, dann sind die gekommen, dann waren die ohne Uniform. Dann haben sie zu mir gefragt, ja, was ist denn hier passiert? Ich sagte, nee, also habe ich alles erzählt. So, und da habe ich dann gesagt, ey, der Mann hat so in der Mitte von meiner Wohnung gekackt und so. Und er meinte, ah ja, das ist seine Signatur. Und ich, what? Das ist eine Signatur? Ich dachte, so eine Origami oder eine Blumen. Was ist das für eine Signatur? Ja, der geht in alle raus und dann nimmt er alles weg und dann kackt er in der Mitte von dem Wohnzimmer. Das kann ich ein Signal. Ja, wir kennen den Mann. Also es war ein Computer. Alle meine Zeichentrickarbeiten, meine Festplatte war da. Eigentlich den Computer, Fernsehen, alle meine Sachen war wurscht. Weil Zeichentrickarbeiten, die ich abgeben musste, ne, waren da. Und ich hatte, dann musste ich von null anfangen. Und das waren schon Vertrag, das war meine Sorgen. Nur die feste Platte wollte ich haben.
Und dann bist du ohne praktisch Besitz bist du nach Deutschland geflogen, weil du hattest ja deine Zeichnungen nicht mehr, keinen Laptop, kein
ja, dann, ja nichts mehr. Ja, dann habe ich so alle Sachen so dann erledigt, die ich erledigt musste. Das hat so noch, ich glaube, noch 6 Monate gedauert, bis ich so hier zurückkomme.
Und dann hast du hier praktisch mit nichts wieder angefangen.
Ja, ich hatte schon mit einer Bekannte, ich hatte so immer Kontakt mit Leuten hier und ich, mein Vertrag war fast am Ende auch von der Zeichentrickfirma. Dann habe ich gesagt, so, das war sein Geburtstag, ich habe kurz ihm geschrieben und er meinte, ich brauche eine Person hier, die den Personal koordiniert. Und das war irgendwie, was ich machen, so, und dann meinte ich, okay, das konnte ich machen. Mein Vertrag so fällt so in den nächsten Monaten ab. Dann konnte ich so, ja, anfangen. Das war der Zufall, aber ja, das bin ich so wieder gekommen, aber war schon ein bisschen sicher. Es war nicht wie das erste Mal. Das erste Mal war mehr Abenteuer.
Ja.
Ja.
Gut, wenn man die Sprache nicht spricht, wenn man. Okay, wenn man so die Geschichte so mal betrachtet, meinst du, es ist ein Vorteil, dass du in den Favelas geboren und, oder aufgewachsen bist und Situationen kennst, wo man mit sehr wenig auskommen muss und so weiter? Hat dich das grundsätzlich im Leben geholfen oder auch jetzt, als du wieder nach Deutschland zurück musstest? Weil für mich war das ein Riesenpunkt. So, du hast gesagt, ich hatte nichts mehr und musste nach Deutschland und dann muss man... Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn alles mir jetzt geklaut wurde und ich in ein anderes Land wieder ziehen müsste. Ich würde, glaube ich, ziemlich zittern. Mhm. Aber meinst du hatte aufgewachsen zu sein in der Favela da zum Beispiel geholfen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube so in Leben ist, also das Leben gibt dir good lessons, ne, so eine, und diese Sachen kommen, wenn du richtig in Schwierigkeit bist, dann bekommst du von das Leben richtig diese unglaublich Unterricht, wo das Leben zeigt dir, guck mal, das ist so, ne, es ist kein Schlag, es ist gar nicht, es ist richtig etwa, dass du sagst, okay, ich habe in meinem Leben vielleicht 3-4 Mal da Situationen, wo ich fast gestorben bin, ne, und da, ob ich so heute alles verliert, tue mir gar nicht eigentlich, weil es ist unterschiedlich. So, ja, das, und dann kommen wir auf deinen Punkt, so diese Art und Weise von Leben, so bisschen Armut. Meine Eltern, die waren nicht so arm. Die waren so arm, aber nicht, also Favela hat noch Ebene, wo richtig eine Armut ist. Ich war noch, okay, hat in einer Schule gelehrt, so hat alles, aber habe so alle mitgekriegt. Ne? Und meine Eltern die haben so nur nicht so diese Sachen von Auswahl. Was willst du essen? Was? Nee, du isst, was da ist, was wir haben. Ne? Du ziehst, was da ist und du spielst mit den Sachen, die da sind, weil ne, die so nicht so viel Geld hatten. Ne? Und das ist eine Sache, die ich so groß gewachsen bin. Und den Punkt, wo man verliert, aber was verliert man? Ne? Weil ich glaube, wenn du das Leben richtig, wenn du kämpfst für das Leben, ne, jeden Tag kämpfst du da, du willst was machen und komm jemand mit so einem riesigen Knall in deinen Kopf,
ja,
ne, und du siehst, dass jetzt ist vorbei, dann ob jemand mir so, ob ich so alles verlieren, ob jemand alles klaut oder das kannst du nochmal aufbauen.
Ja.
Hauptsache, dein Gehirn ist noch okay.
Ja.
Ne, so, du kannst, hast du ne, dein Gehirn, bist du gesund genug, um etwas weiterzuziehen, dann baust du alles wieder auf von null.
Ja. Ne?
Und das war auch ein Punkt, das aus das erste Mal, als ich hier gekommen bin, war auch so. Ne, ich habe auch hier so eine Woche ungefähr auf der Straße gewohnt. Mhm. Habe so immer für meine Eltern angerufen, nee, ich bin hier in der Uni, boah, die Leute sind so cool und so, wow, das ist geil hier und so. Und ich war auf der Straße. Weil ich wollte so für den keine Sorgen machen, weil die hatten schon genug Probleme so aus. Ne,
den aber hattest, wie war das, hattest du da Angst oder Sorgen oder hast du einfach gedacht?
Ich dachte, sobald es keine mich toten, dann ist egal, dann schaffe ich.
Ne? In Köln wird man auch nicht so schnell getötet.
Das ist, ja,
da, also für dich ist es wahrscheinlich sehr harmlos hier, die ganze Stadt.
Ich, ne? Ja, ich. Also im Vergleich zu so einer Stadt finde ich ja sehr ruhig. Ja. Und du kannst alles machen, Stadt, das ist nur für eine Zeit. Das ist eine Zeit. So irgendwann wirst du es schaffen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann eine Woche auf die Straße. Oder ich habe so ein anderes Mal in Frankfurt auch ungefähr eine Woche auch auf der Straße gewohnt. Ich wollte so da Wohnung suchen, sagen, ich hatte keine Arbeit, kein Dings. Da war ich auch so manchmal in den Flughafen dann gelandet, so mich unter Arme geduscht und so. Ne, nur und dann weitergegangen. Ne, und, aber das, ja, zweimal waren die Situation, wo ich da auf die Straße war. Aber ich dachte nur so, ja, das kommt eine Zeit, du bist nicht dumm, dann irgendwann kriegst du was, das ist egal.
Wow. Ja. Das ist Vertrauen haben. Oder?
Das ist vielleicht der Punkt, wo du meintest, Favela und diese Armut hat was gebracht. Ich komme auf diesen Punkt ja. Weil ich dachte immer, wenn keiner kommt und mich toten, dann kann ich alles machen. Ja, dann kann ich weitergehen. Ja, so, da ist es eine andere Situation. In der Situation, wo ich war, wo eine Person den Knall in meinen Kopf hatte, ne, und wo ich sah, dass sie unter Kokain war, ne, und ihr konnte gar nicht mehr verstehen,
ja.
Und das war dunkel, das war in dem Favela, sehr tief in dem Favela, das hätte ich nicht machen sollen. Ne? Und dass dir aus dem Nix kommt und sagt so, okay, jetzt ist vorbei, sagt er das und dann siehst du die Person komplett unter Drogen, egal was du sagst, wird ein Punkt, ist es vorbei. Ne? Und ich hatte voll viel Glück, dass jemand aus dem Projekt, ich hatte ein Kinderprojekt gearbeitet, dass dieses Projekt gesehen hat und auf diesen Punkt sagt, nee, der arbeitet hier. Ne, oh, sonst würde ich nicht mehr hier sein. Dann ist es ist eine andere Sache. So okay. Auf jeden Fall. Da, damit das etwas passiert, wo ich sage, okay, muss etwas richtig krass sein.
Ja. Wow. Der Max hat mir schon mal ein bisschen berichtet von deiner Gelassenheit, wie du immer ruhig alles auch wenn es Stress um dich rum gibt, sehr ruhig bleibt. Das hat wahrscheinlich sehr viel damit zu tun, wo du herkommst und wen du als Menschen bist. Es gibt aber, glaube ich, noch einen Grund, da wollte ich gerne ein bisschen mehr von wissen. Du machst Kampfsport, beziehungsweise machst nicht nur Kampfsport, sondern bist auch Shifu. Also
ja,
bist schon relativ hoch in der Hierarchie. Welche Sport machst du? Ich habe es nämlich nicht.
Ja, also ich mache Choilifat, Kung Fu.
Mhm.
Das ist nicht so alt wie Shaolin Kung Fu. Das ist so ungefähr zwischen 300 und 400 Jahre alt, wenn man
okay.
mit so die andere Kung Fu-Style vergleichen, so wie Shaolin, das ist so mehr als 2000 Jahre alt, sowas. Mhm. Ne? Das ist ein bisschen modern. Style. Ich habe das angefangen, weil ich klein bin, wie du siehst. Mhm. Und in der Schule, in den 90er in Brasilien, da hatten wir richtig viel gekämpft. Auf die Straße, in der Schule, das war, ne, das, wenn man das gucken, ist wo Vale Tudo angefangen hat mit den Gracies, mit Jiu-Jitsu und so in den 90er. Ne, das hat richtig viel Kämpfe auf der ja. Straße. Ne, und dann, ich hatte so vorher, mein Vater ist, war auch Judo-Lehrer-Struktur okay. in dem Militär. Und mhm. da habe ich mit ihm angefangen als Kind. Dann nachher Taekwondo, Muay Thai, Judo. Dann weiter, irgendwann habe ich so diese Kung-Fu-Art getroffen. Dann hat mir sehr gut gefallen. Es war immer für mich so eine überlebende Möglichkeit,
mhm.
denn es war nicht so, damit ich alle Leute schlagen, sonst
es war mehr Spaß, so, damit ich überlebe. Ja. Sondern es war wirklich Überleben, also lernen, dich verteidigen zu können, wenn es wirklich zählt.
Ja. Ich hatte so mein Vater, dass er Militär war, der das ist immer so, seine Hand war richtig schwer und ich hatte immer mehr Angst aus ihm. Alle anderen Leute auf der Straße. Mhm. Und dann, obwohl dass ich so klein war und so, dann dachte ich ihm, okay, lieber schlag mich dieser Junge jetzt aus meinem Vater zu Hause. Ne? Dann hatte ich immer zu den Kämpfen gegangen, war für mich egal. Ne? Da haben die nie verstanden, wieso war ich so verrückt so zu den Kämpfen, wenn die was sagen, wenn die so groß war oder zu zweit, zu dritt, war ich mal so, okay, dann machen wir. Ne, weil ich dachte so, okay, besser zu Hause, mein Vater ist schlimm aus die drei hier, dann ist es egal. Ne, dann bin ich immer so nach Hause zog aus der Schule, so kaputt Kleidung, ne, und Blut und so. Meine Mutter hat immer, was hast du gemacht? Und ich habe Fußball gespielt. Du musst aufhören mit diesem Fußball, das ist zu aggressiv. Ne, mein Vater vielleicht wusste irgendwie, was ich gemacht habe, hat ja auch gar nicht gesagt.
Mhm.
Ne, für ihn war wichtig, dass ich mein Problem alleine lösen konnte.
Okay.
Ne? Er meinte, ich kann das nicht, ich kann dir ja nicht verteidigen. Das Leben ist so. Ne? Dann machst du wow. selbst. Ne? Und da habe ich diese Kung Fu angefangen, dass ich bin jetzt so, ja, es sind 24 Jahre vergangen, ja, seit dass ich
angefangen bin. Und ja. du hast das in Brasilien angefangen und machst das hier in Deutschland immer
genau.
noch?
Genau. Genau.
Und okay, wo kommt, wie heißt es nochmal?
Choilifat.
Choilifat, ich kenne es irgendwo her, aber wo kommt es?
Aus Südchina.
Okay, ja. okay, aber genau. schon auch aus, okay,
ja.
aus China. Weil auch Sifu ist ja auch chinesisch, ja. deswegen dachte ja. ich schon, irgendwo muss es sowas
das,
geben.
Das hat mir auch sehr geholfen in Brasilien. Es gibt eine Grenze, na klar, ja, du kannst es nicht übertreiben. Mit dem Martial Art. Ne?
Mhm.
Also früher in Brasilien, in den 90ern, konntest du kämpfen mit einer Person, die würde nach Hause gehen. Ne? Wenn du verlierst, wirst du auch nach Hause gehen. Obwohl es gab so auch Situationen, wo wir so richtig mit allem möglichen Werkzeuge gekämpft haben. Aber also du konntest sich verteidigen und das war okay. Mhm. In heutiger Tag ist es noch ein bisschen schwer, ne? Weil wenn du etwas machst, kann sein, dass du in den nächsten Tag diese Person wieder treffst oder sie dich folgen und dann ist es ja vorbei. Es gibt keine Martial Arts.
Wegen mehr Waffen, meinst du?
Ja, oder? Wegen Leben, Überleben. Also du bringst das in dein Herz und du sagst, okay, der hat mich geschlagen, dann in einem Tag treffe ich ihn so in eine Ecke, dann ist es ja. Also nicht von normalen Leuten, aber es war viele Situationen, die ich schon also gewusst haben und ein paar, die ich gesehen habe, würde ich sagen, so am Ende nicht so, so gut war. So, ich glaube, für mich Kung Fu ist in Not-Not-Situation. Es ist so heute mehr so eine körperliche Sache, eine Sache von Mind, ne, Body, Spirit, sagen so, damit dass ich so immer fit bin. Gut, das hilft mir so in vielen anderen Bereichen, aber ich glaube, ich bin auch sehr alt, glaube ich, wir kämpfen jetzt, das ist meine Grenze, glaube ich. Ich bin 42, dann da gehst du auch ein bisschen unten, ne, mit dieser Sache. Mhm. Aber das hat mir so in vielen Situationen geholfen, in der Schule, auf der Straße. Ne, das, ja.
Mhm. Und wie hilft es dir hier jetzt, wenn du in Deutschland, du machst es ja noch mehrmals jetzt, die Woche?
Genau, jetzt mache ich so viermal der Woche, unterrichte ich ein paar Leute, einfach so. Ne, mhm. Mein Ziel ist es nicht, dass ich so Geld mit dem Kung Fu mache. Das war auch meine Situation in der Vergangenheit. Ich hatte nicht so viel Geld, habe ich auch zu der Meister in der Zeit gesagt, ich kann nicht mehr trainieren, weil ich kein Geld habe. Und er meinte, es ist okay, du kannst weiter trainieren, sobald das du trainieren möchtest. Ne, okay. Nicht so einfach nachmachen.
Das war hier in Deutschland?
Das war in Brasilien.
Okay. Ja.
Und dann habe ich richtig hart trainiert. Und er hat so wie eine Familie, ne? So, dann hat er immer geholfen, immer in alle Situationen. Und diese Kenntnis, ne, dass ich mag diese Kenntnis dann weitergeben, ne, auch erziehen. Dann trainiere ich auch ein paar Leute. Ne, einfach so.
Okay. Also das heißt, du hast hier Schüler, ja, oder ne, ja. Leute, die du unterrichtest, die du das weitergibst. Was ist denn, gibt es eine Essenz für dich in Kung Fu, die du persönlich oder für dich auch entwickelt hast, die du weitergibst? Also es kommt daher, dass ich mache ja viel, ich hab Taekwondo mein Leben lang eigentlich gemacht, yeah, und irgendwann aufgehört, weil ich es leider selber ein bisschen alles versaut habe, aber andere Geschichte. Ich weiß aber daraus, Kampfsport hat mir nie dann ganz losgelassen, dann habe ich hier nochmal wieder angefangen zu boxen, und ich werde auch auf jeden Fall im Nachhinein nochmal offiziell fragen, ob ich bei dir nochmal vorbeikommen möchte, weil ich bin gerade wieder voll in neue Sachen lernen und auch wieder neue Stilformen. Das Lustige ist, für mich habe ich gemerkt, dass ich überall so ein bisschen was mitnehme, wo ich das, was für mich wirklich wichtig ist, und dass es auch Sachen gibt, wovon ich selber denke, ja, okay, aber das, ne, so, was ist für dich zum Beispiel Kung Fu? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist für mich wirklich, was Kung Fu macht? Du hast gerade eigentlich schon gesagt, eine Mind-Body-Connection, Spirit.
Also, außer dem Basis, die mir richtig geholfen haben von Selbstverteidigung, ne? Der hat so mir auch so bei Fehler geholfen. Ich hatte so eine Situation in Hongkong. Es waren so ungefähr 100 Leute in einem Lokal. Und alle diese Leute waren Asiaten, bis dass ich mich erinnere. Ne? Und alle waren entweder Meister oder Instruktor von Kung Fu, Choi Li Fat, von meinem Style. Und der älteste Sifu, ne, das Sikong Punsen, das ist ein Great Grandmaster, der war da und er hat so immer mit mir gesprochen und so, und der war sehr weise und er meinte zu mir, okay, now you pay a form. No, und da habe ich gesagt, Sikong, ich kann, also es waren so viele Lehre, so viel, so echt, ne?
Du sollst in Form vormachen.
Für alle Leute. Okay. Ne? Oh, und wow. Das war für mich sehr viel Druck. Ich sollte diesen Druck nicht haben, aber das war sehr viel Druck in dem Moment. Und dann dachte ich, okay, ich mach das. Ne? Er meinte, ja, mach das. Ne? Und dann war ich schon mit dem Druck. Da dachte ich, okay, aber ich mach das. Das ist eine Sache, du hast dein ganzes Leben gelernt und zeigst du für, wo die Wurzel ist, wo alle dieser Meister sind. Die respektieren dich, du hast diesen Respekt gewonnen. Dann willst du mindestens zeigen, okay, ich habe das richtig gelernt.
Ja, ne? Ja.
Und da war ich so auf die Richtung von diesem Perfektionismus, ja, von das muss alles klappen. Und er kommt und sagt mir noch dazu, und ich persönlich spiele für dich den Drum. Und das ist so eine ultra Respekt. Sagen, also ne,
man, ja, wenn der Meister selber
der
spielt.
Der große Meister, der Person, die da ist, die mit zwischen 100 Personen zu dir sagt, ich spiele den Drum nur für dich, ich mache das nicht mehr, aber für dich mache ich das. Dann habe ich zu ihm gesagt, nee, bleib
bitte,
da.
Bitte nicht.
Bleib da. Ich hatte schon so viel Druck, ich wollte das nicht. Ich fand das auf jeden Fall, das war super, aber ich dachte, das macht nur mehr Druck. Ne? Und er meinte, nee, nur für dich mache ich das. Dann ist er aufgestanden, er war schon fast 90. Ne? Drum gespielt, ich habe angefangen. Ich habe angefangen, sehr gut, dann irgendwann habe ich vergessen. So viele Leute, so viel Zink. Ja. Vergessen, ne? Dann gestoppt, Break, ne? Bau. Ne? Dann war ich weg, dann habe ich gesessen, dann habe ich mich entschuldigt. Ne? Für den Meister, für den großen Meister, ich habe falsch gemacht und so und Dings. Und er kies. Ich sag dir was. Es gibt Sachen im Leben, dass du Fehler machen kannst. Und es gibt Sachen im Leben, dass du keine Fehler machen sollst. Ne? Immer hier in Hongkong zu kommen und also eine Form zahlen und was zeigen, dass du gelernt hast und einen Fehler machst, ist es egal. Diese Fehler kannst du immer machen. Braucht nicht perfekt sein. Ne? Aber es gibt Sachen, dass wenn du einen Fehler machst, ist es ja vorbei. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, da war ich erleichtert. Ne? Aber das hat mir dann, das war eine wichtige Sache für mich, dass ich so nicht alle Sachen perfekt machen soll, dass ich so ein Gleichgewicht bringen soll, dass wenn ich einen Fehler mache, ist es ja normal. Sobald dass ich nicht sterbe, dieser Fehler, ist es ja okay. Ich kann das wieder und wieder und wieder machen. Und das ist auch so Kung Fu, wieder machen. Ne? Hart arbeiten, jeden Tag das machen und das zu perfektionieren. Aber nicht verhuckt werden, dass es perfekt sein soll. Mhm. Ne? So den Gleichgewicht. Ne? Ja,
das ist ziemlich essentiell, weil das in unserer heutigen Gesellschaft unglaublich schwer ist, weil alles, was wir in Werbung, im Fernseher, im Film, in Magazines, in überall sehen, ist schon mal perfekt, ist schon mal Perfektion. Und sogar für mich zum Beispiel sehr prägend in meinem Leben war Schule, wo es nur richtig oder falsch gibt. Und falsch ist auch falsch, dann kriegst du eine Minusnote, dann bist du bestraft. Es ist kein Lehrer, der sagt, gut, dass du es falsch gemacht hast, weil jetzt kannst du es nochmal machen. Ne?
Das ist dieser Druck von der Gesellschaft die ganze Zeit. Ne?
Immer perfekter, immer stärker, immer mehr, immer statt, immer mehr Mensch, weil wir machen Fehler. Wir hätten nicht überlebt, wenn wir nicht immer Fehler gemacht hätten, um rauszufinden, was geht und was nicht geht. Und es ist natürlich essentiell, ich finde das schön, an vor allem viel ostliche Kampfkunst, ist, dass da sehr viel Balance, Yin und Yang gesucht wird und Platz für Fehler und Platz, um richtig zu zeigen, was man kann und manchmal den Druck und manchmal auch nicht. Und ich habe auch viel Kämpfe verloren und das waren die Kämpfe, die ich verloren habe, waren die wertvollsten Kämpfe, weil man da gesehen hat, okay, vielleicht muss ich noch mehr, ich muss besser an der Deckung, ich muss schneller rein, ich muss, hätte ich die nie verloren, dann hätte ich ja auch nie was gelernt. Das ist,
ja.
Und das ist natürlich essentiell.
Und in welcher Situation? Ne? Weil in so einer Meisterschaft kannst du verlieren, theoretisch. Willst du nicht sterben, dann lernst du.
Wie sieht deinen Alltag hier aus? Weil du machst Kung Fu, machst du mehr, du hast über Kung Fu sehr viel mit Body and Mind Connection und so weiter. Ja. Leidest du ein sehr spirituelles Leben? Gibt es?
Ich glaube, ich bin da auch in Gleichgewicht, so halb halb. Kung Fu, wie eine von meinen Meistern einmal zu mir gesagt, so bevor, dass ich viele Sachen angefangen habe, mein Lieb, war ich eine Kung-Fu-Person. Kung-Fu ist 24 Stunden mit mir, in meinem Kopf, was ich mache. Es ist drin. Es ist nicht so eine Trainingzeit mit einer Stunde. Mhm. Die Art und Weise von Kung-Fu ist es da. Und ich benutze die ganze Zeit, auch wenn ich darüber nachdenke oder nicht. Ich fange meinen Tag an sehr früh. Meine Frau steht sehr früh auf, stehe ich auch mit. Dann trainiere ich normalerweise fast jeden Vormittag, bevor ich zum Arbeiten gehe. Mhm. Auch wenn ganz bisschen ist, 20 Minuten. Du hast 1000 Sachen, die du machen kannst. Es ist eine Welt. Du lernst immer was, für deinen Körper, für deine Konzentration, für unendlich Sachen. Und ich stehe auf, das erste Sachen, das ich mache, so ist es eine Kung-Fu-Sachen, weil ich trainiert, was ich gelernt habe. Dann gehe ich zu arbeiten. Dann fange ich meine Arbeitszeit an. Und meine Training ist es auch so, dass ich so meine Training um 8 Uhr für den Schüler auch machen, 8 Uhr morgens, bevor dass sie zum Arbeit gehen. Mhm. Ich denke so, das erste Mal wachst du auf, wachst du deinen Körper auf, deine internen, alle, bevor dass du zur Arbeit gehst. Wenn die Zeit zur Arbeit kommt, 9 Uhr, dann bist du schon auf 100, da bist du da fit. Mhm. Da, während die anderen so ein bisschen schleppen und Kaffee trinken, bist du schon voll aktiv.
Genau. Ja.
Und da fängt mein Tag an. Und dann alle Sachen, die ich mache, so ob ich mich setzen, ob ich so was überlegen, und ich glaube, das ist Kung Fu da drin. Es ist ein bisschen schwer vielleicht zu erklären, weiß nicht, aber es ist da. Ich weiß, es ist.
Aber ist es dann, und ist Kung Fu dann die Ruhe und die Kontrolle und die, oder ich meine, du sagst, es ist schwer zu erklären, aber ist es.
Ja, Kung Fu ist ja, wo meine Konzentration ist, wo ich so einfach, ich bin eine bewegliche Person, ich kann nicht so
lange
vier sitzen. Stunden sitzen, ich kann das nicht. Mhm. Wir sind alle anders, und ich muss aufstehen. Ich erinnere mich so in einer, als ich mit Zeichentrickfilmen gearbeitet habe ich immer zu meinem Chef gesagt, so, ich muss zur Toilette. Und dann in der Toilette habe ich immer was gemacht, weil ich musste mich bewegen. Ich konnte nicht vor dem Computer die ganze Zeit, der hat mich verhuckt gemacht.
Ja.
Und dann, war ich immer zurück, so komplett am Schwitzen. Und er meinte, boah, du gehst sehr viel ins Toilette. Ja, ich habe ein Problem mit meinem Magen, da habe ich immer so gesagt. Kung Fu ist immer dafür, damit ich mich konzentriert, weil ich früher unkonzentriert war.
Ja.
Und ich konzentriert, ich kann so wieder meine eine Ziel tun und diese Ziel folgen, wenn ich sowas mache, wenn ich so jedes Mal, und das hat so auch alle Kung Fu gebracht, Ruhe, Geduld, bevor Kung Fu war ich immer mit Schlägerei zu tun, immer in der Schule war ich in irgendwelche Schlägerei, und auch sich so mit dem Kung-Fu angefangen haben, dann ist das ein bisschen nach unten gegangen. Weil ich hatte so früher mich nicht provozieren lassen. Mhm. So, war immer so, hat direkt man dich provoziert, auch. Dann Schule direkt reagiert, dann kommst du dann irgendwann, wenn du siehst, dann da bist du schon. Vor der Schule oder nach der Schule bist du, war ich da. Aber dann mit dem Kung-Fu, es ist alles nach unten gegangen. Alle den Training an sich, diese Energie, das man hat, so mit unterschiedlicher Art, da habe ich gelernt, wie ich kann ich das kontrollieren, ne? Wie kann ich das ja, zusammenhalten? Das, ja, und am Ende auch bei Essen, also zum Essen ist das Kung Fu dabei, ne? Du hast den Yin Yang Art und Weise von Essen, Ernährung, was isst du, ne? Was isst du nicht, wann, ne? Warm, kalt, ne? Mhm.
Das ist sehr stark, ne? Yin und Yang auch mit warm und kalt im Essen, ja, in der ostlichen Tradition.
Sehr. Und auch das Essen an sich, was du isst, wie du isst. Ja. Ne? Und den Respekt so auch, ne? Wenn wir so dann essen, wenn du so zum einen Tisch kommst mit Meister und Hongkong, dann sitzt du da und dann der Meister setzt sich und dann du gibst so für ihn das Essen. Gibst du für ihn die Getränke? Für die älteren Leute gibst du die Getränke. Ne? Die Jüngste und jemand, die junge als du ist, dann gibt er dich die Getränke und das Essen tue auf. Nein, das ist Respekt. Ja. Ne? Und das sind so diese Sachen, die ich merke, dass langsam die verfallen sich. Ne? Und bei Kung Fu finde ich das immer noch sehr stark und ich mag solche Sachen. Ne? So bei meinen Eltern Urvater muss ich auf Knie. Naja, der war so, ich erinnere mich, als ich ihn besucht habe, da muss man auf Knie und dann den Kopf von den Händen küssen, ne? Und dann sagt so, okay, besser Pai, besser mein. Und mein Vater war das nicht mehr so, ne? Weil mein Vater war nur so, okay, ne? Oder umarmen, küssen, ne? Und jetzt denke ich mir die nächste Generation, weil das geht so immer ne, weiter so. Ne, vielleicht so einfach shake hands oder so. Ne. Und bei Kung Fu ist das immer noch sehr traditionell. Ja. Ne, komm, eine ältere Person, dann hast du Respekt für den. Ja, dann servierst du, dann fragst du, dann hörst du zu, was die sagen. Ne, dann gibst du den Zeit, damit das dir erzählen, was sie erzählen möchte. Ne, nicht auf deine Geschwindigkeit, auf deren Geschwindigkeit. Ne? Und alle diese Sachen benutze ich in mein jeden Tag Leben. Das ist sehr verbunden.
Atmung?
Atmung, sehr unterschiedlich. Ne, für innere Aufwachen, für Ausdauern. Ne, konzentrieren. Ne, ja, es gibt so, mache ich immer unterschiedlich. Aber je nachdem, für was, dass ich denke, dass ich das brauche.
Also du atmest, das ist für die Leute zu Hause, vielleicht müssen wir das ein bisschen, weil ich kenne mich damit aus auch, ne, wie man, es gibt sehr viel verschiedene Arten zu atmen, um seinen Körper in verschiedene Zustände zu bringen, Ruhe, Fokus, Konzentration, Energie.
Ja,
genau. Das hast du aus der Kung Fu auch. Ist das Kung Fu auch?
Ja, du hast Kung Fu, wenn du Kung Fu redest, dann hast du richtig eine riesige Ebene. Du hast den Ernährungsteil, du hast den Qigong, da kommen wir auf den Atmung, ja. Ne? Und Qi und alle. Die anderen Sachen, die auch so den Yoga benutzen und viele andere benutzen. So. Und dann von Qigong, dann kommst du zum Tai Chi, ne? Wo du alle diese Atmen und den Balance, ne? Und wie du mit dem Körper arbeitest, so auf Bewegung ziehst. Ne?
Ja.
Ne? Von Tai Chi kommst du auf Kung Fu oder umgekehrt, von Kung Fu auf Tai Chi, ne? Und Qigong sind alle verbunden. Und dann diese Atmen, das du so am Anfang gemacht hast, benutzt du immer weiter für die anderen Sachen. Ne? Außer das, da hast du die Musik auch, ne? Das ist auch bei den Kung Fu dabei. Musik lernen, Rhythmus, ne? Spielen. Ja, da hast du den Kampf, ne? Dann hast du den Form, das ist richtig wichtig für den Motor Coordination. Ja. Ne? Richtig schwere Bewegung. Dann hast du den Stift, ne? Na klar, du lernst so vielleicht aus Meister nicht alles, ne? Weil es ist zu viel, auch für einen Ausländer. Ne? Die Sache ist es auch, ne? Und dass ich sage das immer, ich bin keine Chinesin, ich bin Brasilianer. Ne? Und mein Körper und unser Körper sind alle unterschiedlich. Ne? Und das ist auch nicht Chinesisch. Die Realität ist komplett anders. Aus meiste muss ich viel Sachen adaptieren, muss ich viel Sachen ein bisschen ändern, ne? Damit das auch für uns aus dieser Kenntnis, das passt und damit das man auf dieser Niveau von dem auch kommt. Aber mit anderen üben, andere sagen, ne? Manchmal bei denen in Hongkong, die kommen und die fangen schon an ohne Aufwärmen. Ich kann das nicht machen. Ne? Vielleicht den kann das machen, weil die seit 4 Jahren alt, das machen die ganze Zeit. Mhm. Und für den vielleicht brauchen die keine Aufwärmen. Dann gehen die da und dann voll freak man, dann denke ich, wow, okay. Und dann sage ich immer zu den meisten, ich muss zuerst einmal aufwärmen. Denn, ne? Stretching, ne? Und die Bewegung unserer Kraft ist ein bisschen anders, ne? Auch Körper, ne? Also es ist alles anders, sondern ich versuche so ein bisschen auf eine wissenschaftliche Ebene den Kung Fu, ne, die ich gelernt habe, mit so wissenschaftlichen Kenntnissen zusammenbringen, erklären, wieso machst du das, wieso funktioniert es, bis wo spirituell, nicht spirituell, bis wo verstehst du denn spirituell und bis wo kannst du für eine Person erklären, so aus einer wissenschaftlichen Ebene, was passiert so mit deinem Atmen und Körper, damit das die mindestens folgen, damit dass du nicht sagst, okay, jetzt siehst du da das Licht in deiner Hand, in der Lao Dao Qian, so erklärst du dann vielleicht, was passieren konnte, was, ja, das ist, weil ich denke, ich bin kein Chinese, ich muss eine andere Art und Weise.
Vor allem, wenn du es hier auch unterrichtest, bringen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Weil hier sind auch keine Chinesen, sondern Deutsche und die kennen natürlich die Kultur und hunderte von Jahren Tradition wahrscheinlich gar nicht, ne? Für manche Sachen. Ich war ein paar Mal in China, das ist eine andere Welt, da gibt es Sachen, die da gemacht werden, die normal sind, wobei ich auch gedacht habe, so, oh, wirklich, wo kommt, ne? Und andersrum, wenn jemand aus China hier hinkommen würde, würde er auch staunen, was es für Sachen gibt, Bräuche, sagen wir dann, glaube ich, Bräuche, ist auch egal. Ich bin ja auch, ne, ist schön, wir haben hier so ein internationales Gespräch, so holländisch, brasilianisch. Ich habe richtig Bock, auf ein Training vorbeizukommen, wenn ich das jetzt so höre.
Okay, bist du herzlich eingeladen.
Ja, machst du das, ist das noch für Menschen, die das später hören werden, machst du das feste Zeiten, feste
Orte? Ja, ich habe feste Zeit, so, das ist, wie ich gesagt habe, das ist ja vormittags. Mhm. Für viele Leute sehr hart, so von 8 bis 9, brauchen nicht bis 9 sein, ne, so.
Aber früh,
von 8 bis 15 vor 9. Früher mache ich dann alleine von 7, da bin ich da, aber ich muss auch alleine trainieren. Ne? Wenn du Unterricht so, dann schaffst du nicht mehr zu trainieren, es ist schwer. Ja. Und dann mache ich von 7 bis 8 alleine und dann, sobald die Schüler kommen um 8, dann fangen die an.
Ne? Und wo ist das?
Das ist bei der Clubbahnhof Ehrenfeld.
Ja.
Da die geben für mich das Saal und dagegen dann unterrichte ich auch in den Firmen so.
Ah,
die brauchen
okay.
gar nicht zu zahlen, weil die schon einen Gefallen für mich tun, damit ich irgendwo.
Also im CBE unterrichtest
ja,
du.
Genau.
Super, das ist auch eine schöne Location.
Und dann freitags und samstags, ein bisschen unterschiedlich, freitags ist um 6 und samstags um 5. Nachmittags.
Nachmittags, okay.
Ja, nicht vormittags.
Ja, genau, das wäre schon sehr früh, obwohl, finde ich auch schön. Okay, das heißt, ich müsste entweder früh vorbeikommen, was mir gut passt. Ich bin auch oft sehr früh raus, deswegen ist das eigentlich ganz cool. Oder mal am Samstag.
Ja, also wenn du einmal dahin gehen möchtest und zugucken.
Ja, ich würde auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen und mal schauen, was ich tauge als richtiger Kung-Fu-Meister.
Gerne, gerne.
Ich glaube, möchtest du noch unbedingt irgendwas sagen? Gibt's irgendwas, hast du eine Botschaft? Gibt es irgendwas, wo du sagst? Manchmal sagen Menschen, ich möchte noch gerne sagen, dies oder das.
Ah, jetzt hast du mich so.
offen. Muss auch nicht.
Nee, also ich wollte nur mich bedanken, dass ich hier war, ne? Dass du dir Zeit hast, damit dass wir dieses nette Gespräch hatten. Ne? Und ich hoffe, dass wir auch nicht nur hier, sonst...
Ja, naja, das ist jetzt schon geplant. Ich muss vorbeikommen.
Ja.
Deswegen, das ist schon mal...
Weiter Kenntnis tauschen.
Genau. Also, ja, naja, da, ich bin natürlich sehr interessiert, weil ich viel aus der anderen Ecke mit Atmung, mit Kälte, mit Kampfsport, mit, aber aus ganz anderen Ecken zu tun habe. Und es ist natürlich immer unglaublich interessant zu sehen, okay, es gibt so viel, was ich nicht... Was wir alle, ne?
Ja,
das, was man selber weiß, ist ein Sandkorn, was man aber zusammen alles noch wissen kann und machen kann.
Du hast immer was zum Lernen.
Genau.
Das weiß ich, dass jedes Mal, dass ich zu einem Meister gehe in Hongkong, den Disciple von Sikong Punsen, der alte Meister, mache ich gleiche Bewegung seit Jahren und die korrigiere mich immer noch.
Ja, ne?
Ja, und ich denke immer, oh, okay, und erkläre mich noch ein Stück. Und ich denke, man lernt unendlich.
Ja.
Unendlich.
Ja. Man lernt nie aus. Vielleicht ist das, möchtest du noch was sagen, man lernt nie aus.
Genau.
Das ist es. Keith, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke dir. Danke.
Und jetzt trinken wir mal noch ein Wasser, weil es ist heiß.
Das ist
fast so heiß wie in Rio.
Ja.